Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Mittwoch, 19. Mai, 7.07 Uhr. Mal wieder Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Denn wir haben auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Heute Mittag verkündet Jogi Löw sein letztes Aufgebot und wir verkünden, wer ist unser persönlicher Überraschungspick für die EM.
Und wir erklären, so steht es um die Final Four Chancen des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt in der Handball Champions League.
Und nach dem Ruhetag rollt heute der Giro weiter und unser Experte, der zieht ein kleines Zwischenfazit der ersten Etappen.
Außerdem gibt es wieder, ja, wir hörten, das ist eine eurer Lieblingsrubriken, die Stand jetzt Dreierkette, denn da haben wir die Gewinner und die Verlierer des Tages, die Geburtstagskinder und wir gucken zurück in die Sportgeschichte.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages. Für euch aus aktuellem Anlass geht es um das italienische Pokalfinale heute Abend. Es war ja jetzt nicht wirklich die Saison von Juventus Turin in der Champions League. Frühes Aus in der Serie A haben sie dann nach 9 Jahren mal wieder den Scudetto verpasst. Und sie werden, Stand jetzt zumindest, in der nächsten Saison auch nicht Champions League spielen dürfen.
Das ist für Juve klar zu wenig. Da wäre die Coppa Italia zumindest ein kleines Trostpflaster, muss man sagen. Heute Abend haben sie die Chance dazu, im Finale gegen Atalanta wenigstens ja noch mit dem Pokal die verkorkste Spielzeit zu beenden und so ein bisschen aufzufangen.
Aber wie stehen denn die Chancen darauf, dass Juve den Titel holt? Was spricht für die alte Dame und was spricht für Atalanta? Wir haben mal zwei Experten und Fans gebeten, uns in roundabout 40 Sekunden jeweils zu erklären, warum ihr Club heute Abend die Coppa holt. Den Anfang macht Cettina für Atalanta.
Also ich bin der festen Überzeugung, dass Atalanta die Coppa gewinnt. Allein wenn man sich die letzten Begegnungen anschaut. Sie haben zuletzt im November 2019 gegen Juventus verloren und das letzte Spiel sogar gewonnen. Dazu kommt noch die Formstärke. Also Atalanta ist, was die letzten 10 Spiele angeht, das formstärkste Team Italiens und sogar mit in Europa ganz weit oben dabei. Sie sind absolut heiß auf diesen Titel. Das wäre nämlich der erste seit dem Pokalsieg 62-63. Und Atalanta hat eine starke Defensive, eine sehr, sehr variable Offensive mit Torschützen wie Muriel, Zapata, Robin Gosens, Malinowski und wie sie alle heißen. Es ist die beste Offensive der Liga. Dazu kommt noch, dass Juve in letzter Zeit immer wieder Probleme mit der Defensive hatte, die sehr unsortiert aufgetreten ist. Sie waren wenig risikobereit und außerdem glaube ich einfach, dass Atalanta das mehr möchte.
Und weshalb glaubt David Casula, dass Juventus am Ende doch noch einen Titel gewinnen wird?
Atalanta hat erneut eine sehr gute Saison gespielt, eine unfassbare Offensive, aber Juventus wird gewinnen, weil nach dem Sieg gegen Inter die Euphorie in der Mannschaft groß ist und das werden sie auch mit ins Finale nehmen. Außerdem geht es bei Juventus immer darum, Titel zu gewinnen. Nach dem Supercup ist das nun die einzige Möglichkeit, noch einen weiteren Pokal zu sammeln. Für Pirlo wichtig, für Juventus wichtig, für die Jungs. Und wenn Gigi Buffon noch im Kasten sein sollte in seinem letzten Spiel, dann wird er die Mannschaft ebenfalls nochmal zum Sieg im Finale peitschen, weil der natürlich sich mit einem Pokal verabschieden möchte. Letztes Jahr ist es nicht gut ausgegangen gegen Neapel, hat man das Finale verloren. Das ist in den Hinterköpfen der Spieler, die werden sich Mühe geben. Und mit den Fans im Stadion wird Cristiano Ronaldo bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr gepusht als in den letzten Wochen. Ich lege mich darauf fest, Juventus gewinnt es.
Na, und was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit ja, eurem Ergebnistipp zum Beispiel an die folgende Nummer 0331 298 5028 0331 298 5028 und ganz wichtig, bitte an diese Nummer nur eine Sprachnachricht senden. Beginnt bitte mit Stand jetzt, dann sagt uns, wer ihr seid und dann gibt's bitte eure Nachricht, eure Expertise oder ja, einfach auch nur eure Kommentare dazu. Wir sind sehr gespannt.
Stand jetzt aktuell.
Heute Mittag wird Jogi Löw das Geheimnis lüften. Wer sind die 26 Spieler, die er für die EM 2021 nominieren wird? Für sein letztes Turnier als Bundestrainer, wirklich Jogis letztes Aufgebot.
Ach, ich habe ja auch schon mal genau dieses Aufgebot präsentiert, vor vielen, vielen Jahren. Da haben wir das in der DFB-Zentrale tatsächlich gemacht, wie im Stadion. Und da haben wir einfach die Jungs komplett animiert und ich habe sie reingerufen sozusagen. Das war ein großer Spaß und eine große Ehre, weil ich diese Aufstellung ja dann schon vorher kannte. Das weiß ich heute nicht. Schade eigentlich, aber ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, also als Torhüter würde ich definitiv sagen, Manuel Neuer, na und Kevin Trapp und Bernd Leno. Also Ter Stegen scheidet ja leider aufgrund seiner Verletzung, seiner Operation aus, aber ich dürfte mich nicht täuschen, wenn ich sage, die drei werden gesetzt sein.
Nee, ich glaube, da bist du auf der ganz, ganz sicheren Seite und ich glaube auch bei den Feldspielern wird am Bayern-Block mal nicht viel vorbeiführen, also Sané, Gnabry, Kimmich, Süle, die sind wohl mit dabei, Goretzka wird hoffentlich auch wieder rechtzeitig fit, aber der sollte dann auch dabei sein.
Ja, und ja, auch weitere übliche Verdächtigen sollte man sagen, wie Emre Can, Kai Gündogan oder Werner Havertz, das sollte klar sein, aber es werden, und so hat man vorher auch gehört, er wollte auch gerne mit Überraschungen aufwarten.
Ja, und damit meint man jetzt sicherlich nicht Müller oder Hummels, denn spätestens seit Löw neulich erklärt hat, für die EM nicht mehr seinen mal eingeschlagenen Weg krampfhaft weitergehen zu wollen, sondern jetzt rein mal nach Leistung aufzustellen, da gehe ich mal davon aus, dass zumindest Müller mitkommen wird, oder?
Ja, davon gehe ich jetzt mal auch ganz stark aus. Das hat man ja auch schon Leuten hören, aber ich glaube, ganz ehrlich, da kommst du einfach nicht dran vorbei. Er ist der Vorlagengeber der Liga und hat natürlich Lewandowski auch diesen Fabelrekord Stand jetzt mit Gleichzug zu Gerd Müller beschert. Das muss man auch sagen. Großer Anteil auch von ihm. Aber was wäre denn so eine richtige Überraschung? Wen würdest du, Malte, zum Beispiel mitnehmen, wenn wir quasi einen Pick frei hätten? Was wäre dann oder wer wäre dann deine Wahl?
Also ich würde einen nehmen, den Löw Stand jetzt ja sträflich vernachlässigt hat, weil er, ich will jetzt nicht sagen, ihn nicht mag, aber weil er den Spielertyp Stoßstürmer nicht unbedingt mag. Also Kevin Volland, den würde ich mitnehmen. Der ist nicht mal ein reiner Stoßstürmer. Er ist bullig, ja, antrittsschnell, endschnell, aber er kann auch mal kombinieren und offensiv vor allem ganz, ganz viele verschiedene Positionen einnehmen. Das hat er bei Monaco in dieser Saison auch recht gut gemacht. Volland ist einer, ja, den kannst du auch mal reinschmeißen, wenn die Brechstange vorne gefordert ist. Und so ein Spielertyp, den hat Löw sonst nicht im Kader, würde also den Kader sehr verbreitern und Löw eben mehr Möglichkeiten geben. Und ich finde auch, Volland, der ist gut drauf. 16 Mal stand jetzt in der Ligue 1 getroffen, könnte heute Abend sogar Pokalsieger werden, wenn Monaco den PSG im Finale schlagen sollte. Und Volland könnte auch im Trainingslager ein bisschen Stimmung machen, und zwar nicht mit der PlayStation, sondern auf Teamabenden. Einfach mal seine Gitarre rausholen, ein bisschen rocken. Warum denn nicht Volland? Fände ich, wäre doch mal ein netter Pick. Was sagst du, wen würdest du mitnehmen?
Also Volland klingt schon mal richtig gut. Ich meine, und er kennt ja auch zumindest das Umfeld der Nationalmannschaft, hat ja da auch schon gespielt. 10 Länderspiele hat er auf dem Buckel. Es wäre also keine ganz neue Situation, sondern es wäre ein alter Bekannter. Da haben wir noch einen, der ist allerdings noch älter bekannt als Volland. Also pass auf. Also ich finde, es wird höchste Zeit für echte Überraschungen. Und ja, weil Spieler, du hast es ja gesagt, Hummels zum Beispiel keine Überraschung wäre oder selbst Rita Baku oder Philipp von Wolfsburg, die eine bärenstarke Saison gespielt haben, aber da hörte man ja schon, dass die möglicherweise ja schon auch Chancen haben könnten. Dann komme ich jetzt mal mit einer richtigen Überraschung. Was hältst du von Christian Günther? Ja, der ist so weit weg, dass viele sogar fragen könnten, hä? Wer ist denn das? Ja, das ist der Freiburger Kapitän und er war schon mal in der Nationalmannschaft, ist jetzt allerdings 7 Jahre her, es war auch nur ein kurzer Einsatz, aber der Linksverteidiger hat eine bärenstarke Saison gespielt und das tut er seit Jahren, hat über 230 Ligaspiele mittlerweile absolviert und sogar letztens gegen die Bayern getroffen, gut, er hat auch gegen Schalke getroffen, aber das wäre jetzt kein Prädikat für eine Nominierung, er ist schnell, er ist ein Bär von Typ. Und er macht garantiert auch den Stürmern, aber eben auch Verteidigern, wenn er mal mit vorgeht, sicherlich das Leben gleichermaßen schwer. Außerdem ist er eben ein Linksfuß und Linksfuß, das ist mir als Linksfuß auch schon mal per se sympathisch. Ich könnte mir vorstellen, dass da zumindest in den erweiterten Kader rücken könnte und vielleicht ja auch so für die abgelaufene Saison und dann gerade in Freiburger, Jogi Löw mit Freiburg, vielleicht so ein kleines Zeichen setzen könnte. Was hältst du davon?
Ich wollte gerade sagen, du sagtest, der ist weit weg, aber doch irgendwo nah dran bei Yogi, weil der hat den ja ein paar Mal gesehen in dieser Saison. Der war ja öfter mal genau. In Freiburg im Stadion. Also von daher, ja. Den hat er sicherlich zumindest im Augenwinkel gehabt. Ob er ihn auf dem Zettel hat, werden wir dann heute Mittag definitiv erfahren. Und wer dann vielleicht doch noch eine weitere Überraschung wäre, erfahren wir dann auch. Und ihr hört sicherlich morgen dann auch bei Stand jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das morgen dann auch nochmal Thema sein wird, was wir auf jeden Fall besprechen müssen.
Stand jetzt aktuell.
Ein Spiel trennen den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt noch vom Final Four der Handball Champions League in Köln. Doch während die Kieler mit einem 31-29 Hinspielsieg im Gepäck zum Rückspiel zu PSG reisen, müssen die Flensburger zu Hause gegen Aalborg einen 21-26 Rückstand aufholen. Klingt erstmal nach einer Herkulesaufgabe, die wir uns von Tim Detmar vom Anwurf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de mal einschätzen lassen wollen. Tim, wie würdest du denn die Ausgangsposition vor den Rückspielen heute Abend einschätzen?
Für Kiel könnte die Ausgangslage nicht viel besser sein. Trotz des Ausfalls von Sargosen im kompletten Hinspiel und der Verletzung von Patrick Winczek während der zweiten Halbzeit konnte man das Spiel gegen Paris mit 2 Toren gewinnen. Auf der Torhüterposition müssten die Kieler im Rückspiel einen Vorteil gegenüber Paris haben, was in so engen Duellen entscheidend sein kann. Für Flensburg hingegen wird es eine absolute Mammutaufgabe. Da ich nicht glaube, dass die Machulla 7 Aalborg unter 21 Toren halten kann, wird man mit 6 Toren gewinnen müssen. Das ist nicht unmöglich, aber gegen diese unangenehme Mannschaft definitiv sehr schwer. Dazu kommt, dass die SG in dieser Champions-League-Saison erst ein Spiel mit 6 oder mehr Toren gewinnen konnte. Die meisten Siege waren mit einer Differenz von nur 1 bis 3 Toren.
Und was muss speziell Flensburg im Vergleich zum Hinspiel jetzt verbessern, um am Ende doch noch ins Final Four einzuziehen?
Die Flensburger müssen vor allem Aalborgs Fehler besser nutzen als im Hinspiel und die eigenen technischen Fehler abstellen. Sei es, wenn es um das Treffen des verwaisten Tores geht oder die Wurfeffektivität aus dem Positionsangriff. Zudem werden die Flensburger eine überragende Abwehr-Torwartleistung benötigen, um den 5-Tore-Rückstand noch aufzuholen.
Worauf sollte Kiel denn gerade besonders achten?
Die Kieler sollten sich nicht nur, aber vor allem auf Luke Steins und Mikkel Hansen fokussieren. Steins ist in überragender Form und die Abwehrhühner des THW hatten mit dem kleinen, quirligen Spielmacher bereits im Hinspiel hin und wieder Probleme und mussten so einige Zeitstrafen einstecken. Dazu fällt mit Winczek ein wichtiger Pfeiler in der Defensive verletzt aus. Mikkel Hansen hatte kein gutes Hinspiel und hat trotzdem 6 Tore geworfen und 4 weitere aufgelegt. Wenn PSG ihn richtig ins Rollen bekommt, kann es für den THW auf jeden Fall eng werden.
Und ein Tipp von dir, wer erreicht das Final Four?
Kiel wird sich in einem erneut knappen Spiel dank Sander Sargosen und Niklas Landin am Ende durchsetzen. Aalborg verliert zwar in Flensburg, kommt aber aufgrund des Vorsprungs aus dem Hinspiel am Ende weiter. Gucken wir auf die anderen beiden Partien. Barcelona hat jetzt 47 Heimspiele in Folge in der Champions League nicht verloren. 46 Siege und nur ein Unentschieden. Dazu haben sie einfach den breiteren Kader als Brest. Alles ist seit Jahren auf den Sieg in der Champions League ausgerichtet. Das lassen sie sich meiner Meinung nach nicht mehr nehmen. Ähnlich ist die Situation in Veszprém. Der Kader ist qualitativ unfassbar breit aufgestellt. Das Final Four ist das Minimum für die Ungarn und sie haben in dieser Saison bereits einige Spiele sehr deutlich gewinnen können. Deswegen glaube ich an einen Sieg mit 5 Toren oder mehr und den Einzug ins Final Four in Köln am 12. und 13.06. für die Ungarn von Telekom Veszprém gegen den HBC Nord.
Das sagt Tim Detmar vom Anwurf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert Anwurf am besten mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann bleibt ihr in Sachen Handball stets bestens informiert.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Die Stand jetzt Dreierkette ist bestens aufgestellt und wir haben da gar keine taktischen Umstellungen, sondern die ist ja da auch einfach eingespielt, muss man sagen. Die Gewinner, die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder und der Blick zurück in die Sportgeschichte. Los geht's.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist der französische Rugbyverband, denn der setzt ein tolles Zeichen gegen Diskriminierung und für Gleichbehandlung. Ab dem Sommer können in Frankreichs Rugby-Teams nämlich Transgender nach einer Geschlechtsangleichung ohne Voraussetzungen, also ohne sonstige Geschichten, die man bei anderen ja vielleicht noch mit in Betracht zieht, also können in die Teams, und zwar ihres Geschlechts und auch ohne Geschlechtsangleichung, ist das unter bestimmten Voraussetzungen dann möglich. Rugby, so heißt es, ist ein inklusiver Sport, ein Sport des Teilens ohne Unterscheiden von Geschlechtern, Gendern, Herkunft und Religion. Das hat der Vizepräsident des Verbandes erklärt und wir finden, das ist top, top, top.
Und Flop des Tages, machen wir es kurz, ist frisch auf Göppingen. Die führten gegen Lemgo in der HBL schon mit 7 Toren, mussten sich am Ende dann aber mit einem 26-26 und einem Punkt in der HBL begnügen. Großer Vorsprung, ganz schnell verspielt.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen Geburtstagskindern und stellvertretend wollen wir uns natürlich auch ein paar sportliche herauspicken.
So zum Beispiel Ex-NBA-Star Kevin Garnett, der feiert heute nämlich seinen 46. Geburtstag. Der US-Amerikaner, der stand in der NBA ja unter anderem für die Minnesota Timberwolves und die Boston Celtics auf der Platte. Und mit den Celtics, da gewann er 2008 auch den Titel und er holte ja auch mit der US-Nationalmannschaft 2000 in Sydney die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen.
Von einem großen Basketballer zu einem der größten Fußballer, muss man sagen. Andrea Pirlo wird heute 42 Jahre alt. Der Italiener hat seine erfolgreichste Zeit als Spieler beim AC Milan und bei Juventus Turin. Mit Milan gewann Pirlo zweimal die Champions League, einmal die Clubweltmeisterschaft und zweimal die italienische Meisterschaft. Mit Juve prägte Pirlo eine Ära in Italien. Von 2011 bis 2015 wurde die alte Dame viermal in Folge italienischer Meister. Und mit der Nationalmannschaft wurde Pirlo 2006 Weltmeister. Ja, er beendete auf dem Weg zum Titel im Halbfinale das deutsche Sommermärchen. Stand jetzt ist Pirlo Trainer bei Juventus Turin. Wer weiß, wie lange noch.
Vielleicht heute Abend ja dann Pokalsieger in Italien. Das müssen wir mal abwarten. Aber das würde ihn vielleicht ein bisschen länger noch im Amt halten. Mal gucken. Aber da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Gerüchte. Gratulieren wir noch Felix Zweier zum Geburtstag. Der deutsche Fußballschiedsrichter wird 40. Seit 2004 pfeift er für den DFB. Seit 2009 auch in der ersten Bundesliga. So war er auch beim DFB-Pokalfinale zwischen Bayern und Frankfurt 2018 im Einsatz und beim Champions-League-Finale 2019, da war er Videoassistent. So viel mal zum Positiven von Felix Zweier, aber der spielte ja auch eine unrühmliche Nebenrolle im Wettskandal um den damaligen Schiri Robert Heutzer, weil er eine ihm bekannte Spielmanipulation zunächst nicht gemeldet und vor einem Spiel, wo er als Assistent dabei war, sogar einen Geldbetrag von Heutzer angenommen hatte, wurde Zweier auch mal für 6 Monate gesperrt.
Es gibt selbstverständlich auch noch andere Geburtstagskinder. Die müssen gar nicht so sportlich sein. Vielleicht seid ihr es ja oder einer eurer Lieben, eure Liebin. Dann sagt herzlichen Glückwunsch von uns und wir wünschen allen Geburtstagskindern einen wundervollen Tag.
Heute in der Sportgeschichte.
Der 19. Mai, was passierte denn da alles in der Sportgeschichte? Hier einige Auszüge.
Die Adler Mannheim zum Beispiel, die feiern heute ihren 83. Geburtstag, denn am 19. Mai 1938, da wurde der Verein gegründet und er nahm ja bereits in seiner ersten Saison schon gleich an der Finalrunde um die damalige deutsche Meisterschaft teil und seitdem konnten die Adler Stand jetzt 8 deutsche Meisterschaften und 2 Pokalsiege feiern. Offizieller Rekordmeister der DEL sind sie trotzdem nicht. Die Eisbären Berlin, die haben auch 8 Titel, aber die haben eben auch 8 Titel während der DEL-Zeit geholt. Die Adler, die holten ein, eben schon vor der Gründung der deutschen Eishockeyliga, zählt deshalb da nicht rein, aber ich meine, 8 Titel sind 8 Titel, ne?
Allerdings muss man sagen, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Und jetzt kommen wir zu einem Jahrestag, den möchte ich gerne vergessen. Ja, ich möchte bitte jetzt nach jedem Satz eigentlich Aua schreien, denn alle Bayern-Fans müssen weghören. Der 19. Mai ist wohl einer der bittersten Tage der Vereinsgeschichte des FC Bayern und auch für alle Fans. 2012 nämlich fand das Champions-League-Finale in München statt. Im Finale der Horm verloren die Bayern nach Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Didier Drogba für die Londoner und Bastian Schweinsteiger, da war ja mit einem sehr, sehr wirklich unglücklichen Pfostenschuss so ein bisschen wie der tragische Held, muss man sagen. Zum Glück haben sie das dann schon im nächsten Jahr rumgerissen, dann war es halt nicht der Horm, aber das schmeckte mindestens genauso süß in London.
Definitiv. Und ich hatte damals einen ganz, ganz späten Feierabend, weil ich den Artikel, der eigentlich schon auf Thomas Müller gemünzt war, in Richtung Drogba drehen musste. Das habe ich, glaube ich, an dieser Stelle auch schon 470 Mal erzählt. Die Hörer schalten gerade genervt ab. Nicht weinen. Was sollen denn die Schalker sagen heute vor 20 Jahren? Meister der Herzen. Aber wir wollen da nicht noch mehr alte Wunden aufreißen. Wir machen einfach mal weiter.
Stand jetzt. Aktuell.
Der erste Ruhetag beim Giro 2021 liegt hinter uns. Heute geht's dann mit der 11. Etappe von Perugia nach Montalcino über 163 Kilometer. Eine Etappe, auf der die Fahrer auch 34 Kilometer Schotterstraßen überwinden müssen. Und bevor sie die in Angriff nehmen, ziehen wir ein kleines Zwischenfazit mit unserem Radsportexperten, dem langjährigen Trainer Manfred Munk. Giro stand jetzt sozusagen, Herr Munk. Wer hat Sie denn beim Giro bisher am meisten begeistert, vielleicht sogar überrascht?
Am meisten beeindruckt haben mich bisher Egan Bernal und das Team Ineos. Sowohl Fahrer als Mannschaft zeigen seit dem Start in Turin auf jeder Etappe, dass sie diesen Giro unbedingt gewinnen wollen. Filippo Ganna hat sich im rosa Trikot auf dem vierten Tagesabschnitt nach Sestola komplett aufgeopfert, um Bernal in Schlagdistanz zur Gesamtführung zu bringen. Selbst der sturzbedingte Ausfall von Edelhelfer Pavel Sivakov hält Ineos bisher nicht auf, weiter mit enorm hohem Aufwand zu agieren und das Rennen richtig schwer zu machen. Eine perfekte Teamleistung hat Egan Bernal dann am Campo Velice als Solist mit dem Tagessieg sowie der Fahrt in Rosa belohnt. Für Bernal war es gleichzeitig der erste Etappensieg bei einer Grand Tour. Da bisher einige Kilometer bei eher niedrigen Temperaturen und Nässe zu bewältigen waren, scheint er auch seine lange andauernden Rückenprobleme überwunden zu haben. Welche Last ihm nach dem Sieg von den schmalen Schultern gefallen ist, zeigen sicher seine Freudentränen. Als größte Überraschung sehe ich bisher Remco Evenepoel nach monatelanger Rennpause und dem nicht unkomplizierten Wiederaufbau nach seinem schweren Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt im letzten Jahr. Beeindruckend für mich vor allem die Abgeklärtheit, mit der er bisher agiert. Man muss immer sehen, dass er erst 21 Jahre alt ist und sein drittes Jahr in der World Tour fährt. Der Giro ist zudem sein erster Wettkampf im Jahr 2021. Den siebten Platz beim Auftaktzeitfahren in Turin hat er bisher mehr als eindrucksvoll bestätigt und war auch in den Bergen nie in Schwierigkeiten. Ich bin gespannt, wie er über die Distanz von 3 Wochen bei seiner ersten großen Landesrundfahrt kommt. Je nach Verlauf des weiteren Rennens könnte er beim flachen Einzelzeitfahren am Schlusstag noch alle Chancen haben. 2019 war er im ersten Männerjahr Vize-Weltmeister im Kampf gegen die Uhr. Beeindruckend auch, was Alexander Vlasov von Astana bisher zeigt. Gesamtrang 3 bei der Tour of the Alps und Platz 2 bei Paris-Nizza kann er aktuell mehr als bestätigen. Seit Platz 11 auf der ersten Etappe im Zeitfahren zeigt er bisher keinerlei Schwäche und agiert auch zunehmend selbstbewusster. 2020 war er bereits Gesamtelfter der Spanien-Rundfahrt und konnte da schon zeigen, dass er über 3 Wochen auf höchstem Niveau fahren kann. Eine Überraschung sicher Attila Valde als erster Ungar im rosa Trikot des Giro. Auch wenn er von seiner Fahrt in der Spitzengruppe auf der vierten Etappe profitiert hat, konnte er den bisherigen positiven Eindruck bestätigen und findet sich immer noch auf Platz 5 des Gesamtklassements.
Und wer sind für Sie die Stand jetzt größten Enttäuschungen der aktuellen Italien-Rundfahrt?
Mit größeren Erwartungen sind sicher Jay Hindley von DSM sowie Joao Almeida von De Koning Quickstep in den Giro gegangen. Beide letztes Jahr auch im Führungstrikot, Hindley am Ende Gesamtzweiter und Almeida Vierter. 2021 schon ein ganzes Stück von den Top 10 entfernt. Bis zur 10. Etappe hätte ich auch Peter Sagan als nicht wirklich zufrieden gesehen, aber dann holt der Tagessieg in das Punktetrikot. Hier hat sich Geschichte wiederholt. 2020 konnte er ebenfalls den 10. Tagesabschnitt für sich entscheiden. Nur war da Arnaud Demar in Sachen Punktewertung eine Klasse für sich. Dieses Jahr hat Peter Sagan aber gute Chancen, sich das Trikot zu sichern. Der Auftakt von Emanuel Buchmann ist sicher ebenfalls eher als C zu betrachten, zumal er selbst das Podium nicht ausgeschlossen hatte. Trotzdem scheint die Form anzusteigen und am Campo Velice konnte er mit den Besten mithalten. Aktuell liegt er auf Rang 15 der Gesamtwertung und es bleibt abzuwarten, wie viel Zeit und Plätze er noch gut machen kann. Bei der Tour 2019 ist Buchmann ebenfalls zum Ende der Rundfahrt immer stärker geworden, war da aber aus meiner Sicht schon etwas früher auf höherem Leistungsniveau. Bei den 4 Rundfahrten, die er damals im Vorfeld bestritten hatte, war er nie schlechter als Platz 7 der Gesamtwertung und hatte natürlich deutlich mehr Rennkilometer in den Beinen. Es bleibt auf jeden Fall spannend, die weitere Entwicklung abzuwarten. Dabei kann auch nur der Effekt des Höhentrainingslagers im Vorfeld eine Rolle spielen. Da diese Trainingsform eine hohe Belastung für den Körper darstellt, spielt die vorhandene Basis vor dem Training in der Höhe ebenfalls eine wichtige Rolle. Im Optimalfall geht die Form während der Rundfahrt spürbar nach oben, liegt eine Überlastung vor, gestaltet sich eine Steigerung eher schwierig. Schwer einzuschätzen auch der bisherige Auftritt von Simon Yates, der im Vorfeld als einer der größten Favoriten galt. Bisher nie wirklichen Schwierigkeiten, aber auch nicht so agierend, wie es von vielen erwartet wurde. Vielleicht spielt hier auch eine Rolle, dass er beim Giro 2018 sehr großzügig mit seinen Kräften umging und damals in den letzten Tagen sein Führungstrikot noch abgeben musste. Noch bestehen alle Chancen auf eine vordere Platzierung und man darf gespannt sein, wie er in der zweiten Hälfte des Giros agiert.
Bis zum nächsten Ruhetag am nächsten Dienstag wird jetzt erstmal durchgefahren. Es geht Richtung Norden, in Richtung Alpen. Was erwarten Sie für die folgenden 6 Etappen?
Die folgenden 6 Etappen können das Klassement noch einmal sortieren und auch weiter festigen. Eine Vorentscheidung sollte aber noch nicht fallen. Spannend auf jeden Fall die Etappe am Mittwoch über insgesamt 35 Kilometer Schotterstraßen auf den letzten 70 Kilometern bei kaum einem flachen Meter. Sicher kein Nachteil für Bernal als ehemaligen Mountainbiker und durch sein Gewicht dürfte er weniger defektgefährdet sein als schwerere Athleten. Am Samstag am Monte Zoncolan ist sicher ein Schlagabtausch der Favoriten zu erwarten, besonders im steilen Schlussabschnitt. Hinsichtlich des flachen Zeitfahrens am Schlusstag geht es bei Egan Bernal immer darum, sich einen Puffer zu schaffen. Nachdem Ineos das Rennen bisher absolut beherrscht hat, bleibt abzuwarten, ob sie weiter mit der bisherigen Dominanz auftreten oder im Hinblick auf die Schlusswoche nun etwas ökonomisch agieren. Einfacher wird es sicher nicht, da es nun gilt, das rosa Trikot zu verteidigen. Eine besondere Herausforderung stellt sicher die Etappe nach Cortina d'Ampezzo vor dem zweiten Ruhetag dar. Auch wenn sie nicht mit einer Bergankunft endet, dürfen sich die Favoriten bei 212 Kilometern und 5700 Höhenmeter keine Schwäche erlauben.
Ein Giro-Zwischenfazit von unserem Radsportexperten Manfred Munk, dem langjährigen Radsporttrainer seit rund 30 Jahren im Geschäft. Vielen Dank dafür.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Kurz einmal schütteln und weitermachen, bleibt uns die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben einige Tipps für euch.
Du hast jetzt nicht echt durchgeheult über unseren aktuellen Beitrag.
Nein, ich habe mir selbst einen
Witz erzählt. Sitzt das so tief bei dir?
Nee, ich habe mir selbst einen Witz erzählt. Ja, es sitzt tief, ja. Und deshalb habe ich mir selbst einen Witz erzählt. Und okay. Jetzt geht's mir wieder gut, ja.
Jetzt bist du gut gelaunt. Gut, dann können wir ja voller Tatkraft dann auf den Sporttag vorausblicken. Premier League zum Beispiel, 37. Spieltag steht an. Burnley gegen Liverpool und Tottenham gegen Aston Villa.
Coupe de France, also der Pokalwettbewerb in Frankreich. Das Finale, AS Monaco, wir haben gerade schon davon gesprochen, gegen Paris Saint-Germain.
Und Handball-Bundesliga gibt es ja auch noch, 24. Spieltag, Bergischer HC gegen MT Melsungen, da wird noch was nachgeholt.
BBL Viertelfinal, Ludwigsburg gegen Bamberg und die Bayern Baskets gegen die Merlins Crailsheim.
Und Tennis, die Genf Open gehen auch weiter und irgendwas davon wird sicherlich morgen dann auch bei uns Tagesgespräch sein und deshalb auch bei Stand jetzt natürlich ausführlich diskutiert werden.
Also haben wir morgen früh wieder ein Date. Ab 7.07 Uhr sitzen wir bereit und haben wieder Lockstoff für euch, nämlich die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine Bewertung, gebt uns Sterne und hört weiter fleißig auch all die anderen tollen Podcasts bei meinsportpodcast.de.
Und wir können schon mal sagen, nach Pfingsten bis zur EM, da dürft ihr dann ganz viel andere Podcasts erstmal holen, weil da machen wir dann tatsächlich mal ein kleines Päuschen. Dann nehmen wir uns mal eine kleine Stand-Jetzt-Auszeit, aber ihr bleibt uns hoffentlich auch über die Zeit gewogen. Wir kommen dann wieder, wenn wieder richtig was zu berichten ist. Aber morgen sind wir natürlich auch für euch da und bis dahin verabschieden wir uns erstmal mit Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.